Radio 1. Der Mann, der aus dem Kino kam. Knut Elstermann.
Hallo, guten Morgen, Knut.
Guten Morgen, hallo.
Hi. Dann lass uns gleich mit diesem umstrittenen Thema anfangen. Also entweder man liebt Avatar oder man kann damit gar nicht so viel anfangen. Avatar 3 kommt ins Kino, Fire and Ash von James Cameron natürlich auch wieder. Die Spannung ist riesengroß und die Kinos hoffen natürlich jetzt auf Einnahmen zum Jahresende mit diesem 3D-Spektakel. Wie ist es denn dir ergangen mit diesem dritten Teil?
Ja, so ähnlich mit den anderen Filmen, aber das muss man vielleicht mal ein bisschen genauer erklären. Also erstmal muss man sagen, der schließt jetzt direkt an Avatar 2. Also ihr seid da wahrscheinlich völlig verloren. Man muss schon einiges wissen, finde ich, um dann diesen dritten Teil zu verstehen. Er bleibt jetzt bei seinen großen Themen. Also wir haben wieder die blauen Bewohner von Pandora, die Navi. Es sind die großen Themen, die Werte der Familie. Da haben wir sogar so eine gewisse Generationsverlagerung. Dann haben wir das Neue, das Aschevolk, auch eindrucksvoll gestaltet. Wir haben die Verheerungen des menschlichen Kolonialismus, die Krieger an vielen Fronten und deren Schlachten hier wieder mit etwas ermüdender Ausführlichkeit geschildert werden. Und dabei wird, wie schon in den Vorgängerfilmen, die Grenze zum Edelkitsch schon oft deutlich überschritten. Also diese pathetische Natursymbolik, die allgemeine Feierlichkeit in nicht enden wollender Länge von über 3 Stunden. Und ich muss schon sagen, das sage ich hier auch ganz offen, ich bewundere diese opulente visuelle Kraft, also wenn dann unbedingt 3D sehen, diese unglaubliche technische Perfektion. Das ist wirklich unglaublich. Das ist Überwältigungskino. Aber ich kann das auch nur distanziert bewundern. Und vielleicht mal so ein Symbol zu finden. Also ihr kennt doch diese riesigen Schlachtengemälde in einer Galerie, diese gewaltigen Ölschinken, die beeindrucken ob ihrer schieren Größe, aber sie lassen auch kalt. Und so geht's mir auch wieder mit diesem dritten Avatar-Film.
Okay. Kommen wir zum zweiten Film, 2 Staatsanwälte. Dieser Film des international sehr bekannten ukrainischen Regisseurs Sergei Losnitsa lief im Wettbewerb von Cannes schon und galt als einer der Höhepunkte. Warum denn?
Ja, es ist wirklich ein ganz eindrucksvolles Werk und in der Tat, er ist ja ein eindrucksvoller und wichtiger Regisseur, lebt in Deutschland jetzt übrigens und hat das jetzt geschaffen, dieses neue Werk auf der Grundlage eines Romans von Georgi Demidow, ist auch in Deutschland erschienen und er hat selbst lange gesessen in den Lagern von Stalin und hat übrigens das ganz dramatisch geglaubt, als er starb, dass alle seine Werke vernichtet sind, dass da nichts mehr erscheinen kann, das stimmte nicht. Zum Glück gibt es diese Bücher und die sind wichtige Zeugnisse. Hier erzählt er von einem jungen Anwalt, Staatsanwalt, gespielt von Alexander Kosnetsov. Alle russischen Schauspieler übrigens leben nicht mehr seit dem Ukraine-Krieg in Russland, sind also alle emigriert. Und dieser Anwalt kommt 1937 im Jahr des großen stalinistischen Terrors in Kontakt mit einem Gefangenen und erkennt dessen Unschuld. Und der Beamte will jetzt helfen, ist vielleicht auch naiv, er glaubt, das sei irgendwie möglich innerhalb des Systems, reist nach Moskau, um den Generalstaatsanwalt Andrei Wischinski um Gerechtigkeit zu bitten. Das ist übrigens eine reale, verbrecherische Figur des Systems. Und diese Begegnung mit der absoluten Macht wird für den Anwalt tragische, furchtbare Folgen haben. Es wird in diesem klaustrophobischen Film nie Folter gezeigt, aber die Brutalität des Systems ist immer spürbar. Sie durchdringt vollständig die Gesellschaft. 2 Staatsanwälte, übrigens auch eine ABB-Produktion, ist mit seiner ganz strengen Bildsprache, mit dieser bedrückenden Innenansicht des Terrors ein erschreckend gegenwärtiger Film. Also absolutes Meisterwerk, finde ich. Ein eindrucksvoller, wichtiger Film.
Mhm. Und der dritte Film, den du vorstellst, heißt La Scala, die Macht des Schicksals. Wir gehen da also jetzt in das wahrscheinlich berühmteste Opernhaus der Welt, nämlich die Scala in Mailand. Was erfahren wir denn da über dieses Musiktheater?
Erst, wenn man so will, nochmal ganz große Oper, nicht nach Avatar, jetzt nochmal Oper. Also es ist ein ganz wichtiger Tag, ein magischer Tag in Italien. Das weiß jeder, gerade in Mailand natürlich, der 7. Dezember, das ist der Saisonauftakt. Da ist die Stadt in helle Aufregung. Wirklich alle wollen irgendwas wissen, was wird gespielt, wie wird es gespielt. Es ist eine französische Regisseurin, Anissa Bonnefond, und die durfte 3 Monate dabei sein bei den Proben, die dieser Eröffnungsinszenierung, die Macht des Schicksals von Verdi, so heißt der Film ja immer auch, La Scala, die Macht des Schicksals. Und sie hatte freien Zugang zu allen Abteilungen. Also ist schon klar, das ist so ein Film, den die Scala wollte und unterstützt hat. Begleitet den Opernregisseur Leo Muscato, übrigens unglaublich entspannt ist dieser Mann die ganze Zeit, den berühmten Dirigenten Riccardo Chailly. Und hat aber vor allem, und das ist vielleicht das besonders Interessante, all die Unsichtbaren hinter den Kulissen sichtbar gemacht. Die Handwerker, Maskenbildner, Kostümschneider, insgesamt insgesamt 900 Menschen. Muss man sich mal vorstellen, für eine Inszenierung. Und das ist ein spannungsvoller Countdown. Es wird immer so runtergezählt. Noch 50 Tage bis zur Premiere, noch 40 Tage bis zur Premiere. Und ausgespart werden, das hat sicherlich oft zu tun damit, dass die Skala da eben so mit verbunden ist, die großen Konflikte, die es bestimmt gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Arbeit ohne Konflikte abläuft. Die kommen nicht wirklich vor. Aber interessant ist eben, dieser genau abgestimmte Opernorganismus, den mal zu sehen, wie lebendig der ist. Und das wird schon faszinierend hier auf die große Leinwand gebracht. Ist auch eine Werbung, finde ich, so für Oper. Oper ist eben auch was Cooles und kann Spaß machen, kann so eine Art Pop-Ereignis sein. Bis hin dann zum großen Abend von nationaler Bedeutung, dem 7. Dezember.
Das sind drei sehr unterschiedliche Filme, die du uns hier vorgestellt hast. Und jetzt schreiten wir zur Bewertung. Vorweihnachtlich von 1 bis 5 Zimtsternen. Wie viel bekommt Avatar 3?
Bekommt 3 Rollen. Ich würde sagen, das sind so technische Rollen. Wie beim Oscar gibt es ja auch die technischen Oscars. Das sind 3 Rollen.
Dafür. Apropos, dass Mascha Schilinskis Film jetzt auf der Shortlist ist für die Oscars, da freust du dich bestimmt auch drüber.
Ich freue mich riesig und wünsche mir so sehr, dass sie noch weiterkommt. Sie hat es wirklich verdient.
Wir machen weiter mit deiner Vergabe. 2 Staatsanwälte.
Bekommt 4 Rollen und am Samstag dann noch ein Interview mit Sergej Losnitsa um 12 Uhr mittags.
Mhm. Und La Scala, die Macht des Schicksals.
Bekommt 3 Rollen und auch da haben wir ein Gespräch mit der Regisseurin, mit Anissa Bonfons, über die Arbeit im Hinter den Kulissen der Scala. Außerdem habe ich die Ehre, dann zu reden mit der Axel Ranisch, also dem wunderbaren Regisseur, der ein Schüler war von Rosa von Braunheim, bei ihm studiert hat, hier bei uns in Potsdam-Babelsberg an der Filmuni. Und er wird eben über das Erbe, über das Wesen, aber auch über den Menschen Rosa von Braunheim reden. Und außerdem, auch sehr interessant, glaube ich, haben wir die Macherin da, der ARD-Serie Mozart, Mozart, die ja jetzt linear gerade läuft und dann jetzt aber auch schon zu sehen ist in der Mediathek und für ziemliche Kontroversen sorgt. Also manche Mozart-Fans fühlen sich da auf den Schlips getreten, andere sind begeistert. Da kann man gut drüber reden, glaube ich.
Hören Sie da übermorgen unbedingt zu. Dankeschön, Knut. Und ich schöne Weihnachten.
Euch.
Tschüss.
Danke euch auch. Tschüss.
Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1. Und die Tipps auch zum Anschauen auf Facebook und radio1.de.